Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Moin, wir sind's wieder und dieses Mal senden wir aus Berlin, wo wir die fantastische Felicitas Theen für den Tisch für drei begeistern konnten. Herzlich willkommen am Mikrofon, liebe Felicitas. Wie geht's dir?
Tachchen, herzlich willkommen bei mir zu Hause.
Das ist in der Tat der großartige Ort, wo wir hier aufzeichnen. Man will es hinterher sehen, so ein bisschen bei Instagram und so weiter und so fort. Aber ich lass mich noch ein bisschen was auch inhaltlich sagen. Wir werden heute viel über neue Projekte von dir reden, wie man über eine Fernsehsendung letztendlich zur Köchin wird. Wir werden über deine oder Europas interessanteste Küchengeheimnisse sprechen, über Felicitas kulinarisches Wirken auf der AIDA Cosma, wenn ich das richtig recherchiert habe, und natürlich, was denn eine Genussaktivistin ist. So, dazu Networking unter Köchen, die Zukunft der Gastronomie, eine unglaubliche Vielzahl an Themen, aber vorher natürlich, ihr kennt das, liebe Leute, die Werbung. Freunde, wie wäre es jetzt mit einem schönen Grießpudding? Da habe ich genau das Richtige für euch, denn von Frischli gibt's was Neues. Die Bio-Linie der Frischli Milchwerke hat mit dem Bio-Grießpudding köstlichen Zuwachs bekommen. Mit diesem neuen Dessert haben die Produktentwickler der Molkerei einen konkreten Wunsch von Verwendern in der Kita und Schulverpflegung aufgegriffen. Die Rezeptur nach dem DGE-Qualitätsstandard kann in einer zertifizierten Menülinie problemlos eingesetzt werden. Mit nur 1,5% Fett im Milchanteil und 6% zugesetztem Zucker ist das Dessert ideal für Kitas und Schulen geeignet und erfüllt gleichzeitig die Vorgaben für mehr Bio in der Gemeinschaftsverpflegung. Sei es in Kitas und Schulen, in Krankenhäusern oder auch in der Betriebsgastronomie. Der servierfertige und ungekühlt haltbare Bio-Grießpudding von Frischli kann pur serviert werden oder lässt sich ganz einfach verfeinern. Beispielsweise mit einem Klecks Fruchtpüree.
Und liebe Felicitas, bei uns ist es gute Tradition, mit ein paar kurzen persönlichen Fragen zu beginnen, auf die du bitte auch möglichst kurz antwortest, weil ansonsten sitzen wir wahrscheinlich ganz schön lange heute hier in Berlin. Bist du bereit?
Bereit.
Born ready. Stelle ich die erste Frage. Was wäre die beste Frage, die man dir in einem Podcast stellen könnte?
Was waren deine zwei größten Träume im Leben?
Okay, dann machen wir das doch. Was waren deine zwei größten Träume in deinem Leben?
Ich wollte immer Fernsehköchin werden und den Menschen heiraten, den ich liebe.
Okay, und was davon ist, hat geklappt?
Das Erste. Wir arbeiten am Zweiten.
Okay. Damit hätten wir den Beziehungsstatus auch schon geklärt.
Menschen mit einem Vornamen aus vier Silben, Felicitas, bekommen immer mindestens einen Spitznamen. Wie ist deiner?
Feli, obwohl es eigentlich schade ist, weil Felicitas heißt ja eigentlich Glückseligkeit, die Glückliche, und ich glaube, der Name ist bei mir echt Programm.
Ja, okay. Also den Eindruck vermittelst du auf jeden Fall, wobei Feli an sich ja auch sehr, sehr schön ist, also das muss man sagen. Und du bist auch nur mit einem Vornamen gesegnet oder hattest du dann auch irgendwie so eine ganze Latte von zusätzlichen Namensoptionen?
Leider nur den, aber ich finde es schade, weil ich kann nie mitmachen, wenn Leute sagen, und was hast du für einen Vornamen? Alexandra, Mareike, Claudia, nein.
No. Wir hatten das vor längerem Mal und haben dann festgestellt, es gibt tatsächlich Untersuchungen, Menschen mit einem zweiten Vornamen verdienen im Durchschnitt 15% mehr.
What?
Ja.
Oder mit einem K-Punkt in der Mitte.
Ja, also du brauchst ja so ein Mittelinitial. Ja, also so, das ist so.
Und dann verdient man ja als Frau noch weniger, also ich habe echt Pech gehabt.
Das stimmt, ja. Aber du könntest theoretisch natürlich nochmal versuchen, irgendwann einen zweiten Vornamen dir eintragen zu lassen, einen Künstlervornamen, I don't know.
Pass auf, dann erzähle ich euch eine witzige Geschichte. Und zwar, mein Freund heißt mit Nachnamen Bukos. Und das heißt in seinem moldawischen Dialekt dicke Arschbacken. Also es könnte sein, dass ich bald Felicitas dicke Arschbacken heiße.
Hat er schon einen Antrag gemacht, oder?
Wie gesagt, wir warten noch auf Wunsch Nummer zwei, aber so könnte es ausgehen.
Aber was muss dir als Familie passieren, damit du diesen sprechenden, nein, wir wollen das gar nicht wissen, wir machen was anderes.
Komm, mach weiter.
Feli, wenn ich nicht völlig falsch liege, stammst du eigentlich aus Coburg in Oberfranken. Und die Franken sagen ja, Fränkisch ist die schönste Sprache der Welt. Hast du uns eine Kostprobe oder sprichst du nur Fernsehdeutsch?
Ich spreche leider nur Fernsehdeutsch, weil ich in Braunschweig groß geworden bin. Und da spricht man ja bekanntlich sehr gutes Hochdeutsch. Ich kann nur noch Coburg sagen und das war's dann aber auch. Das
ist ja meine alte Heimat, Braunschweig.
Ja?
Ja, tatsächlich. Also geboren in Hildesheim, aufgewachsen in Gifhorn. Partywochenende immer in Braunschweig.
Schön Jolly Joker, wow.
Na klar.
und Kiwi und Schwansee und was es da nicht alles gab, nicht wahr?
Felicitas, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade kochst oder an einem neuen Projekt arbeitest?
Dann backe ich vielleicht was.
Oh, vielleicht kommen wir ja heute noch in den Genuss.
Stimmt es eigentlich, dass du schon als Zwölfjährige lieber gekocht als gespielt hast?
Ja, als Kind schon. Also meine Mutter sagt, wenn Kinder da waren, haben immer alle auf dem Boden gesessen, haben gespielt und ich saß immer am Tisch und habe gegessen. Und meine Nachbarn haben uns auch gerne eingeladen, weil dann haben die Kinder auch länger am Tisch gesessen.
Okay.
Ich habe schon immer lieber gegessen als gespielt.
Aber auch gekocht als gespielt oder nur gegessen als gespielt?
Naja, als ich klein war, konnte ich natürlich noch nicht kochen, aber ich durfte von klein auf immer mitmachen. Mhm. Und irgendwann kam das automatisch dazu. Also als Kind hat man auch gesehen, wie gern ich lieber gegessen habe als gespielt. Jetzt hat sich das ein bisschen verwachsen.
In der Tat.
Also schließe ich so ein bisschen daraus, vielleicht aus der Familie heraus. Wer hat dir dann eigentlich das Kochen, Backen beigebracht? Also wie hat das alles angefangen überhaupt?
In unserer Familie sind alle verrückt. Also mein Onkel Karl-Heinz guckt seinem Schweinebraten beim Backen zu. Meine Mutter kocht, backt jeden Tag. Ah, hier, Neukölln übrigens. Also hier kommt das eine oder andere Mal die Feuerwehr oder die Polizei vorbei.
Genau, heute mal eine Episode mit verschiedenen Soundeffekten. Ich hoffe, ihr stört euch nicht da draußen.
Und wir haben die Fenster schon zugemacht. Und auch die Tante wird angerufen, oh, was gibt's bei euch heute zu essen? Meine Großmutter war 1,55 groß, 80 Kilo, die hat wirklich jeden Tag gebacken und es gab immer irgendwelche Plunderteilchen. Also ich komme aus einer Familie, wo Essen unfassbar wichtig ist.
Und was kochst du, wenn du für dich selbst oder deine Familie kochst? Gibt's da so ein Standardgericht? Gibt's so ein Teen-Special irgendwie?
Nee, also ich koche immer mit Bums. Also es schmeckt auf jeden Fall ein bisschen doller als bei anderen. Hart am Limit gewürzt, aber je nachdem, wo ich gerade, glaube ich, im Urlaub war, was ich gerade irgendwie gegessen habe, wovon ich inspiriert bin, es ändert sich.
Und gibt es irgendwie ein Gericht oder eine Zutat, ich meine, du hast auch Gewürze und so weiter, mit der du eine besondere emotionale Verbindung hast?
Vielleicht mit Fischsoße, weil ich einfach so gerne in Asien unterwegs bin und das ist für mich einfach so ein Umami, was ich immer im Kühlschrank habe und was für mich viele Sachen einfach besser macht. Fischsoße schmeckt für mich nach Urlaub.
Ich finde das ja geil hier in Berlin, weißt du, da ist so eine Fischsoße aus vergorenem Fisch, ist vollkommen in Ordnung, aber wehe, es gibt Kuhmilch im Kühlschrank. Na gut, okay, das ist die Besonderheit von Berlin, völlig in Ordnung. Sag mal, für welchen Menschen auf dieser Welt, den du noch nicht persönlich kennst, also keinen Bukosch oder sowas, ja, würdest du gern mal kochen und was gäb's dann?
Ja, ich würde unheimlich gerne für Jamie Oliver kochen, weil er einfach derjenige ist, warum ich heute da bin, wo ich bin. Und ich würde ihm gerne zeigen, hey, guck mal, was ich gemacht habe und wo ich jetzt bin. Und
Jamie ist der Grund, warum du da bist, wo du bist? Warum?
Ja, ich wollte immer Jamie Oliver sein. Ich wollte auch ein bisschen Sarah Wiener sein. Also ich wollte immer die sein, die mich quasi in der Kindheit inspiriert haben.
Okay, und was würdest du für Jamie Oliver kochen?
Oh, vielleicht würde ich, oh, ich weiß nicht. Nächste Frage. Sollte ich mir vielleicht gut, überlegen, ne? Vielleicht kommst du immer mal dazu.
Ja, wir können ja, wir haben ja noch ein bisschen, vielleicht kommst du irgendwann noch, dann weiß der Jamie auch, was ihn erwarten würde hier in Neukölln.
Macht ihr bald ein Restaurant auf, vielleicht komme ich dann in den Genuss, ihn zu sehen.
Ja, wir laden ihn ein. Also wenn er will, dann.
Okay.
Ja, wir wissen das Instagram-Profil, wir geben dann die Daten weiter. Okay.
Felicitas, du arbeitest als Köchin, als Bloggerin, als Unternehmerin, Moderatorin, YouTuberin und Kochbuchautorin. Wie bitte geht das alles in einen Tag? Bist du ein Workaholic?
Ja, also ich bin tatsächlich ein Workaholic. Aber diese Woche habe ich mir gedacht, ist irgendwie ein ganz gutes Beispiel. Also am Montag habe ich mich um meine Produkte gekümmert, war in meiner Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung, wo meine Gewürze gemacht werden. Am Dienstag habe ich mit meinem Limoncello die Tour gemacht. Heute habe ich gedreht und jetzt gibt es das Podcast-Interview. Morgen bereite ich vor, weil ich am Freitag ein Pop-Up-Event im Bon Vivant im Sterne-Lokal habe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beispielwoche.
Spannend. Kein Tag wie der andere. Wenn man jetzt wie du allein bei Instagram über 50.000 Follower hat, wie viel Zeit verbringst du täglich mit dem Smartphone oder macht das alles längst eine Agentur für dich und du gibst nur den Namen und die, weiß ich nicht, die Freigaben?
Wow, ich mache alles selber, alles. Ich habe ja auch noch kein Management. Bewerbungen bitte auch gerne ins E-Mail-Postfach, vor allem Social Media. Ich brauche dringend Hilfe. Ja, ich würde mir gerne helfen lassen, weil ich bin zu viel am Smartphone und es gibt ja auch Dinge, die einfach jemand anders übernehmen kann und vielleicht gibt es auch nochmal Inspiration. Also, ja, Bewerbungen bitte direkt an mich.
Das geben wir weiter.
Ja, also definitiv. Wir haben ja schon viele Dinge möglich gemacht. Jetzt auch noch eine kleine Stellenausschreibung. Bei Tisch für drei gibt's heute alles. Aber eine Frage haben wir noch, ne?
Frage haben wir noch, denn die darf jeder bei uns beantworten. Felicitas, was ist für dich Genuss?
Genuss ist, zu essen, nicht um satt zu werden, sondern einfach damit, dass es Spaß macht. Und ich esse auch nur, wenn es mir die Kalorien wert ist. Also ich würde mir nie im Theater eine Brezel kaufen, nur um satt zu werden. Dann warte ich lieber bis nach dem Theater und esse dann was richtig Geiles.
Auch wenn du richtig Hunger hast?
Na, ist egal. Ich bin nicht hangry. Ich kann warten.
Sehr gute Einstellung auf jeden Fall. Und eine spannende Antwort, die wir noch nicht hatten, weil es gar nicht mehr so einfach ist nach 55 Folgen, immer wieder auf die Frage, was ist Genuss, neue Antworten zu bekommen. Irgendwann gehen wir das mal als so ein, quasi so eine Sammlung vielleicht raus über unsere Instagram-Freunde. However, Feli, deine Reise in diese professionelle Welt der Kulinarik und des Fernsehens begann ja mit dem Gewinn der ersten Staffel damals von The Taste. Das war so, glaube ich, der große Durchbruch, außer ich bin vollkommen falsch orientiert. Nehmen uns doch mal mit hinter die Kulissen. Wie schwer war es damals, A, dabei zu sein und dann auch noch zu gewinnen?
Also das war ja die vierte Kochshow, die ich gewonnen habe.
Du hast vier in Folge gewonnen?
Ja, es war erst unter Volldampf. Das war so eine Sendung, da hatte man so Mützen auf. Da stand so Dessert, Vorspeise und Zwischengang.
Okay, die habe ich nicht gesehen.
Dann
zählst du meine ganzen Bildungslücken auf, kann das sein?
Kein Problem. Und dann gab es die Küchenschlacht. Und okay, dann gab es die Kocharena. Das war quasi der Einstieg, wenn man unter Volldampf gewonnen hat, durfte man in der Kocharena mitmachen.
Ah.
Und dann hat The Taste mich angerufen und gefragt, möchtest du mitmachen? Also ich musste mich gar nicht bewerben,
aber
sondern
die kam
ich wurde
auf dich schon zu.
Genau.
Aber diese erstgenannten Sendungen waren alles wahrscheinlich sind Nachmittagssendungen, so wie ich es zumindest von der Küchenschlacht kenne. Und dann The Taste 20.15 Uhr.
Ja, das war natürlich was ganz anderes. Damals dachte man, es wird wie Germany's Next Topmodel, nur eben mit Kochen. Und irgendwie ist es ja auch so.
Ein bisschen, ja.
Aber das war auch so. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung für den Podcast, habe ich mir mal die durchschnittlichen Zuschauerzahlen angeschaut. Die erste Staffel durchschnittlich 2 Millionen. Heute gibt es die Sendung, glaube ich, immer noch und wir sind deutlich unter 1 Million. Mhm. Also von daher, Riesenpublikum.
Ja, ich bin die Lehrjacke des Kochens oder so.
Die Lehrjacke des Kochens. Aber wie schwer war das? Wie viele Drehtage hat es für eine so eine Staffelfolge? Wie viel Lebenszeit braucht es, um einmal bei The Taste zu gewinnen? Wie bereitet man sich darauf vor? Das ist ja nicht irgendwie nach 5 Tagen abgedreht, das Ding, oder?
Nee, also ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es ist auch schon 12 Jahre her oder 10. Damals war ich noch jung und knackig so ungefähr. Es waren 3 Wochen, musste man sich, glaube ich, freinehmen. Und eine Sendung waren 3 Tage. Man hat auch 3 Tage das Gleiche angezogen. Das hat man auch gerochen irgendwann, ja. Also der Angstschweiß hat sich dann bemerkbar gemacht.
Deswegen ist es Fernsehen und nicht Fernriechen, ne? Aber okay.
Und dann haben die Maskenbildnerinnen mir damals immer so Wodka unter die Achseln gesprüht, weil das angeblich den Schweiß neutralisiert. Hat so semi gut funktioniert.
Wodka unter der Achsel. Mhm. Das, glaube ich, gibt's in Neukölln auch öfter. Mhm. Ja, aber das wäre vielleicht eine andere Geschichte. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie man das macht beim Fernsehen. Gut.
Wie muss man sich das vorstellen bei The Taste, wenn man als Hobbykoch plötzlich von Tim Melzer gecoacht wird? Ich meine, Tim ist nicht gerade für seine Engelsgeduld bekannt. Hat er dir wirklich etwas erklärt in der Sendung? Oder auch?
Also man kann sich die Sendung ja auch noch angucken. Also
ja, aber man sieht ja nur das, was vor der Kamera ist.
Ja, aber es ist ganz gut repräsentativ dafür, wie es war. Also
echt?
Ja.
Okay.
Ja. Weil so geduldig war er mit mir nicht, das stimmt schon.
Erzähl uns mal ein bisschen mehr. Was heißt, so geduldig war er mit dir nicht? Das heißt, er hatte für dich 5 Minuten, 10 oder
ja,
wie laut
war ihm,
das?
Glaube ich, ein bisschen zu crazy oder vielleicht auch. Aber am Ende mochte er ja, was ich gekocht habe. Also das Genie im Geschmack sozusagen hat er ja erkannt. Vielleicht.
Und ist er dann wirklich auch, also ist es dann dein Löffel? Entwickelst du ihn? Macht man das im Dialog dann auch mit dem Tim? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es wurde einem ja auch gar nicht in allen Runden geholfen. Also in manchen Runden war es vielleicht so, dass er mir geholfen hat, Dinge zu dekonstruieren. Also dass man die Konsistenzen noch besser ausarbeitet. Ich erinnere mich an so einen Brotsalat, den wollte ich mischen. Hat er gesagt, nein, du machst das alles einzeln, sodass man das wirklich noch gut schmeckt.
Wie war es denn mit ihm, mit Tim hinter den Kulissen und wie ist euer Verhältnis überhaupt heute? Habt ihr überhaupt noch Kontakt?
Tim und ich haben keinen Kontakt mehr. Aber auch daher könnt ihr mich gerne mal anrufen.
Jetzt passt sich der Anschluss nicht so ganz, aber ich wollte eigentlich noch gern wissen, wie wichtig deiner Meinung nach das Thema Networking ist in der kulinarischen Welt und wenn ja, wie du auch berufliche Beziehungen pflegst. Weil es gibt ja dann doch immer wieder so Verbindungen, keine Ahnung, zwischen Koch A, Koch B, ich gehe auf die Küchenparty, ich koche da mit, ich bin dort vielleicht mal bei einem Pop-Up-Projekt mit dabei und sowas. Wie ist das bei dir? Was ist da in deinem Handy drin und vor allem auch, ja, wie pflegst du dein Netzwerk?
Also ich versuche das sehr zu pflegen. Ich weiß auch, dass man manchmal vielleicht eine Nachricht mehr schreiben muss oder so. Und ich gehe auch viel in Berlin essen oder ich gehe generell viel essen und mache Pop-up-Events mit anderen GastronomInnen in der Stadt. Also ich denke, dass das mega wichtig ist. Wir können uns ja nur gegenseitig helfen. Man nimmt sich ja nichts weg. Also es gibt genug Leute, die essen wollen.
Ja, und es gibt viel zu wenig Köche letzten Endes. Also von daher ist es eigentlich einfach. Und dennoch gibt es da ja manchmal auch so Neidgeschichten und so Sachen, die vielleicht nicht so einfach sind. Aber du sagst Networking, Vollgas.
Ich denke, das ist total wichtig. Also wenn wir alle dafür sorgen, dass es einfach die bessere Kulinarik gibt und das Essen besser schmeckt und dass Leute noch mehr Lust haben, gut zu kochen, gut zu essen, gut einzukaufen, dann haben wir ja alle gewonnen.
Uns hören wahrscheinlich auch ganz viele Köche immer zu, weil wir letztendlich ein kulinarischer Podcast sind. Hast du einen persönlichen Tipp für angehende Köche, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten?
Ja, der Tipp, der wirklich gar nicht so einfach ist, gerade wenn man ja in der Gastronomie arbeitet, man hat ja keine Zeit, aber wirklich essen gehen. Essen gehen, essen gehen, essen gehen, reisen, rausgehen, an der noch so dreckigen Imbissbude probieren, auch mal einen Durchfall riskieren, egal, wenn man doch bloß ein Gewürz oder ein Aroma mitnimmt.
Und sich inspirieren lassen.
Genau.
Ja.
Und wie oft gehst du essen in der Woche?
Wie oft gehe ich nicht essen?
Also wenn ich Ihrem Instagram-Account folge und mir die Stories angucke, dann isst sie jeden Tag mindestens zweimal essen.
Ja, aber du glaubst Instagram oder was?
Nein, aber ich glaube schon, dass sie braucht ja den Content, sie muss den ja irgendwo her haben und ich glaube schon, dass sie oft essen.
Aber ich koche auch oft, ne? Aber wenn ich natürlich den ganzen Tag gekocht habe, habe ich keine Lust, abends nochmal zu kochen. Oder wenn dann am nächsten Tag der Podcast vorbeikommt, da will ich meine Küche ja nicht einen Abend vorher einsauen, sondern es soll ja schön aussehen.
Das tut's auch gerade.
Absolut. Philipp, wenn man dich googelt, liest man immer wieder, dass du deinen Job als Journalistin nach The Taste an den Nagel gehängt hättest. Um ehrlich zu sein, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, denn klar kochst du und bist Genusspatin auf der IDA, da kommen wir bestimmt später nochmal mit dazu. Aber du arbeitest als Moderatorin, als Bloggerin, produzierst Beiträge, ich glaube, für Abenteuerleben, fürs Frühstücksfernsehen, all die Dinge. Das ist doch letzten Endes auch journalistische Arbeit, nur eben ohne Druckmaschine. Oder bin ich da jetzt irgendwie völlig falsch orientiert?
Nee, und darauf hast du mich ja gebracht. Das stimmt. Also ich habe den Job natürlich überhaupt nicht an den Nagel gehängt. Ich habe das immer so abgenickt. Nein, ich bin immer noch Journalistin. Ich bin Food-Journalistin, Produzentin, ja.
Und was ist dazu das Wichtigste? Nach wie vor die Neugierde oder dass du gerne den Menschen irgendwie etwas zeigst, die Welt erklärst? Was treibt dich da an?
Also die Neugier ist das, was mich antreibt, aber ich finde es eben total toll, Leuten zu zeigen, was es überall gibt auf der Welt und auch den Leuten sagen, hey, nimm doch mal Koriander statt einer Petersilie, probiert's mal aus. Also so ein bisschen think global, eat local. Also auch das, was man eben regional und saisonal essen kann, aber macht's besser, macht's ein bisschen aufregender, ein bisschen Bums rein, come on.
Wie wichtig ist dir das, was du dann an Feedback bekommst? Ich meine, du warst, glaube ich, bei der Bild die interessanteste Redaktion letzten Endes in Deutschland, aus Journalistensicht oftmals. Aber natürlich etwas, wo man nicht unbedingt jeden Tag Kontakt zum Leser hat. Jetzt ist das anders. Jeder kann auf jeden Beitrag dir direkt antworten, wie auch immer das ist. Wie sehr brauchst du Beifall, brauchst du Publikum, brauchst du Bestätigung?
Also ich glaube schon, dass das ein Stück weit auch süchtig machen kann und man will natürlich irgendwie dafür belohnt werden, aber ich investiere ja auch so viel Zeit in Instagram, wirklich, mache schöne Reels, Rezepte, koche, gehe raus, erkläre den Leuten die Welt und wenn dann natürlich trotzdem nur, also man möchte dann natürlich dafür einen Dank bekommen, dann sollen die Leute das schön finden, also ihr wollt ja auch gehört werden, also man macht es ja nicht. Ja. Nur für sich selbst.
Nein, ohne Extrovertierter geht's nicht. Und dennoch, hast du das je bereut, von der Bild weggegangen zu sein damals?
Wow, keine Sekunde. Also ich wollte ja schon immer nur essen und kochen. Und jetzt koche und esse ich nur den ganzen Tag. Also ich wollte das schon immer machen. Deswegen, ich könnte nicht glücklicher sein.
Angekommen.
Angekommen. Obwohl, angekommen würde ich nicht sagen, weil dann stagniert man. Ich bin ja auch ein Workaholic und sehr ehrgeizig.
Dann sagen wir, auf dem richtigen Weg angekommen.
Genau.
Wir haben jetzt schon viel über Instagram etc. gesprochen. Heute bist du ja online einfach sehr, sehr erfolgreich mit deinem Blog, mit YouTube und Instagram. Wie wichtig ist es für dich, über diese Kanäle mit deiner Community zu kommunizieren? Oder ist es einfach wichtig, Content zu liefern? Oder auch die Kommunikation?
Kommunikation, ja, aber ich bin ja trotzdem jemand, der Rezepte zeigt. Also ich zeige ja nicht so viel aus meinem Privatleben. Ich mache auch nicht so viele Selfie-Videos. Hey, ich bin Feli und heute, sondern es geht schon um ein Thema. Und darüber ist der Austausch schon wichtig, aber ich will auch nicht, dass alle Leute ständig über mich urteilen und über das, was ich anhab oder wie meine Haare heute liegen. Also ich möchte schon, dass wir im Thema bleiben.
Also soll kulinarisch bleiben.
Kulinarisch. Ja, ja, ein bisschen lifestyleig kann es schon sein, aber soll schon um Essen gehen.
Ja, aber es ist ja trotzdem so, je mehr Follower du hast, desto mehr Zeit brauchst du ja auch für Community Management. Ja, also du kannst natürlich das Video reinstellen, logisch, aber dann kommen 27 Kommentare oder 97 oder 148. Und jeder von denen freut sich, wenn er von dir, keine Ahnung, ein Herz bekommt oder eine kleine Antwort oder eine Replik, aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Oh, guck mal, die hat mir geantwortet, wie geil, weil dann bleibe ich ja dran. Ist das dir wichtig oder sagst du, okay, das ist das Pflichtprogramm, was man dann nebenbei machen muss?
Ist mir wichtig und ich versuche das auch wirklich, also wenn ich irgendwo langlaufe oder in der U-Bahn fahre oder im Taxi sitze, dass ich das dann auf jeden Fall mache. Und viele schreiben auch zurück, voll toll, dass du immer antwortest. Auch wenn das der gleiche Ingo ist, der immer sagt, das ist aber lecker heute.
Und an mir hast du übrigens auch direkt geantwortet, weil ich habe Felicitas über Instagram angeschrieben, um sie für unseren Podcast begeistern zu können. Und ich hatte innerhalb von 2-3 Stunden, glaube ich, hatte ich eine Antwort. Und die zweite Antwort war dann die Handynummer und dann haben wir telefoniert.
Test bestanden.
Also, super.
Aber nicht alle kriegen sofort die Handynummer, okay? Nein.
Wir wecken hier vollkommen neue Erwartungen, stelle ich gerade fest. Aber gut, kann man machen. Wir haben ja auch die Chance, mit dir über, ich sag mal, Wunsch und Wirklichkeit zu reden in dieser ganzen Social-Media-Welt, was ja auch nicht einfach ist. Und du hast es eben schon mal so anklingen lassen, es braucht wahnsinnig viel Zeit, es braucht viel, ja, immer wieder neuen Content und so weiter und so fort, um einfach den Algorithmus zu bedienen, um die Community zu bedienen und so weiter. Und du sagst dazu, okay, ich möchte es gerne kulinarisch halten, nicht nur über Optik. Wie viel Content musst du produzieren? Wie viele Stunden vor der Kamera stehen? Und was kommt am Ende des Tages auch finanziell dabei rum? Kannst du von Instagram leben?
Nein. Auf gar keinen Fall. Es ist ein Hobby, was manchmal irgendwie ein kleines Taschengeld bringt, aber nee. Und man kriegt bei Instagram ja auch nur über Kooperationen Geld. Ist ja nicht wie bei YouTube, wo man auf einmal Geld ausgezahlt bekommt. Und das sind aber auch keine Unsummen. Also man kriegt ja, glaube ich, bei YouTube sind es pro 1000 Klicks 1 Euro oder so. Also wenn ich jetzt ein Video hochlade, was 200.000 Views hat, wie meine Erdbeertorte, dann sind das 500 maximal Euro. Und dann kommen ja noch die Steuern und dann noch das Ganze, der Schnitt, die Produktion, das Einkaufen. Also das ist keine Cash-Cow. Ich glaube, YouTube ist nur eine Cash-Cow, wenn man wirklich groß ist. Aber es ist so ein Gesamtportfolio, Felicitas Teen. Also sie kann Fernsehen, sie kann YouTube, sie kann Rezepte machen, sie kann, ich glaube, das ist das, worauf es mir ankommt.
Also es ist ein Schaufenster.
Genau. Ja. Wie so eine Setcard.
Und wie viel Zeit musst du in das Schaufenster investieren? Was glaubst du in der Woche?
Viel.
Geile Zahl, viel.
30, 40 Stunden?
Echt?
Ja.
Das ist kein Hobby, das ist Fulltime. 40 Stunden.
Ach so, stimmt. Dann, ja, aber man muss, also manche Leute arbeiten ja auch mehr als 40 Stunden die Woche.
Aber ist das auch alles geplant, was du da machst? Oder kommt da viel auch spontan, wo du mit deinem Freund hier irgendwo unterwegs bist und dann die Kamera einfach dabei läuft? Oder?
Ja, aber manchmal nervt das natürlich auch, wenn man irgendwo spontan ist und dann soll das gemacht werden, weil man möchte ja auch manchmal vielleicht Privatleben haben, und dann denkt man immer, ah, das schmeckt jetzt, muss man vielleicht doch nochmal die Kamera auspacken. Dann muss man schnell sein, weil Instagram ja so schnell seine Trends verändert. Man muss einfach sofort reagieren. Also ich koche und gebe mir Mühe und dann mache ich ein Hundevideo und zeige, wie der Hund die Hand auf die andere Hand legt und das hat auf einmal doppelt so viele Klicks wie das Kochvideo. Was, und dann denkt man so, okay, Instagram, was willst du? Man muss schnell sein, man muss Trends verfolgen und die dann auch am besten sofort umsetzen.
Wächst deine Followerschaft noch oder bist du auch einer von denen, die sagen, es ist momentan so schwierig mit Instagram, weil einfach der Algorithmus einfach immer unfairer wird, immer fordernder wird? Wie ist es bei dir?
Ich habe das Gefühl, dass Instagram schon möchte, dass man für den Content bezahlt. Also auf TikTok ist es einfacher oder auf YouTube ist es im Moment auch fairer, würde ich sagen. Also da wird man wirklich für die Mühe belohnt. Instagram ist gerade so ein bisschen, also es trotzdem kommen immer mehr Leute jeden Tag, aber könnte auch noch schneller gehen.
Also ist YouTube tatsächlich einfacher, dein Publikum zu gewinnen als Instagram, aktuell zumindest?
Zu diesem Zeitpunkt ja. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht ist schon wieder alles ganz anders. Ja, man weiß es wirklich nicht. Vielleicht kommt auch ein neues TikTok.
Ja, weil die Frage ist ja schon, ich sag mal, wir stellen die ja nicht nur aus eigenem Interesse, sondern auch, weil es da draußen ganz, ganz viele Köche gibt, die sagen, okay, ich möchte auch an meiner eigenen Brand arbeiten. Ich möchte, dass man weiß, dass ich hier, der im Heidekrug steht und das Salzwiesenlamm so gut zubereiten kann, ich möchte, dass die Welt weiß, wer ich bin und so weiter und so fort. Würdest du da auf Instagram durchstarten? Würdest du zu YouTube raten? Würdest du sagen, du, weißt du was, vergiss den ganzen Boomer-Scheiß, mach TikTok, was wäre da deine Strategie?
Also ich würde, glaube ich, für diese Leute aus dem Krug dazu raten, das Instagram als Suchmaschine zu sehen. Also wenn ich in ein Restaurant gehe, gucke ich einmal bei Google und ich gucke aber auch einmal auf Instagram. Und da kann man ja schon zeigen, dass man ein gutes Portfolio hat, welche Gerichte man kocht, in welche Richtung man geht. Dafür braucht man ja auch nicht 20.000 FollowerInnen. Das reicht ja. Ist ja egal. Hauptsache, wenn Leute einen suchen, dass sie dann sehen, hey, die Person kann was. Schaut ihr nicht, wenn ihr essen geht, schaut ihr nicht, wie das Restaurant performt auf?
Definitiv. Also ich schaue Google, ich schaue mir immer gerne Fotos an, also sowohl bei Google als auch Instagram. Aber ich bin ehrlich, ich gucke immer erst bei Google und nicht immer dann auch gleichzeitig noch bei Insta.
Aber immer mehr Leute gucken, glaube ich, auf Instagram. Und
ja,
definitiv. Deswegen kann man das gut als Suchmaschine sehen einfach.
Das kann man auf jeden Fall, zumal ich glaube, dass es dann auch immer noch ich sag mal, aufschlussreicher, erkenntnisreicher ist als beispielsweise TripAdvisor. Ja? Wo ich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube die letzten fünfmal voll daneben gegriffen habe, ja, und mir irgendwann geschworen habe, okay, ich richte mich nach allem, nur nicht mehr nach diesem Portal, weil es irgendwie ganz gruselig ist, was da am Ende des Tages angezeigt wird. Aber vielleicht muss ich das wirklich auch mal dann stärker probieren, Instagram noch stärker auch als Suchmaschine zu sehen.
Weil da zeigen sich Leute ja so, wie sie gerne gesehen wollen werden und nicht, dass man einen Stern bekommt, weil das Restaurant erst um 15 Uhr aufgemacht und nicht um 14 Uhr. Also so läuft ja auch zum Beispiel.
Ja, und die wenigsten haben letzten Endes die Kohle oder die Zeit oder die Ressourcen, dann auch einen Profi-Fotografen zu verwenden, um dann dieses Essen megamäßig aufzustylen. Ja, aber das hast du dann auch häufig, wenn ich mir anschaue, wie, keine Ahnung, die Burger bei einem großen Schnellrestaurant mit dem goldenen M aussehen, auf der Anzeige, da sage ich, Mensch, das gibt's hier geile Burger. Und dann packst du was aus und stellst fest, okay, das war wohl Marketing, ja.
Ja. Also ich glaube, Instagram ist wirklich noch eine ehrliche Plattform, wo man gut nachschauen kann, wie Dinge sind.
Dennoch ist es ja schwierig, wenn du jetzt sagst, okay, Instagram will, dass du bezahlst für die Reichweite. Weil eben ist so, das ist ein Hobby, ist es ein Schaufenster, in Ordnung, ja klar. Aber wenn man jetzt dann irgendwann auch noch dafür bezahlen muss, als jemand, der als Content Creator unterwegs ist, das bist du ja mit der Followerschaft auf jeden Fall, dann wird es ja wirklich schwierig.
Ja, ich weiß auch nicht, wo die Reise für Instagram dahin geht. Ich bin ja auch nicht die Einzige, die das so sieht. Irgendwann müssen sie ja was tun. Sonst stirbt es halt irgendwann wirklich aus, weil dann hat ja auch keiner mehr Lust darauf. Es muss ja auch Spaß machen.
Aber das macht sie ja, glaube ich, immer noch. Und meine Frage, die ich als nächstes habe, ist, was möchtest du eigentlich deinen Zuschauern oder beziehungsweise Zuschauern bei YouTube und Followern bei Insta vermitteln? Eben hast du gesagt, so ein bisschen natürlich die Kulinarik, Rezepte etc. Aber gibt es geht es nicht auch schlicht und einfach um Reichweite und Entertainment bei diesen?
Ja, ich bin schon eine kulinarische Entertainerin, aber ich möchte auch, dass die Leute was mitnehmen. Ich möchte wirklich, dass die sich abends hinsetzen und vielleicht diesen Salat mal nachmachen, anstatt was zu bestellen und einfach fühlen, was ich fühle, wenn ich für Leute koche. Und wenn man wirklich was Leckeres gemacht hat, was für ein gutes Gefühl ist das, dann denkt man so, ach krass, schmeckt ja heute besser. Und vielleicht macht man es dann nochmal und nochmal.
Also du willst, dass sie die Pizza selber machen?
Ja, anstatt zu bestellen.
Ja.
Und was fühlst du, wenn du genau das machst, wenn du für andere kochst? Beschreib das mal. Was ist das? Ist es der Stolz? Ist es das letzten Endes ja die Entdeckungsfreude daran? Was sind die Gefühle, die dann bei dir entstehen?
Ja, es ist Stolz und macht mich wirklich sehr glücklich. Also auch, wie gesagt, wenn ich Freizeit habe, koche ich für Leute oder ich backe für Leute. Es, dieses Gefühl, Gastgeberin zu sein und ob ich euch jetzt nur einen guten Kaffee mache oder es macht mich einfach so happy. Macht mich glücklich, Leute glücklich zu machen.
Ist das vielleicht auch ein Punkt, den wir in der Gastronomie wieder stärker bei den Menschen, die wir dort haben, transportieren müssen? Dass es eben nicht nur ums Funktionieren geht am Herd, an der Station, am Pass oder wo auch immer, sondern wirklich auch diese Gastgeberrolle, dieses menschliche Urgefühl dann wieder stärker reinzubekommen?
Voll. Und das ist auch der Grund, warum ich essen gehe. Also einer der Gründe. Ich kann ja selber eigentlich sehr gut kochen. Ich könnte es mir auch zu Hause selber machen, aber ich will einfach eine gute Erfahrung haben. Ich möchte das einen schönen Abend haben. Und dann ist es mir auch, ich gehe auch lieber in ein Lokal, wo es ein bisschen weniger gut schmeckt, aufregend schmeckt, aber wo ich mich einfach wohlfühle.
Hm. Ich finde auch, das ist, also man kann mal für sich selber kochen, aber man kocht doch eigentlich normalerweise immer Minimum für sich und einen weiteren Menschen auf der Welt.
Genau.
Ist bei dir auch so, oder?
Ja, mit und für einen weiteren Menschen, ja.
Ich muss noch mal eine böse Frage stellen. Was glaubst du, welche Rolle in dieser ganzen Social-Media-Welt der Umstand spielt, dass du so gut aussiehst? Hintergrund meiner Frage ist, dass natürlich diese Konzentration aufs Optische in Social Media und auch so eine gewisse allgemeine Übergriffigkeit natürlich wahnsinnig weit verbreitet ist. Wenn ich sehe, was ich ganz anders als du beispielsweise in Jumbo Schreiner auf Instagram alles anhören muss, weil er so aussieht, wie er aussieht, was sich eine Dunja Hayali anhören lassen muss, vorwerfen lassen muss, weil sie so arbeitet, wie sie arbeitet, finde ich das schon krass und mitunter auch wirklich schwierig. Wie ist das bei dir?
Ja, also meine FollowerInnen finden auch immer irgendwas, was an mir nicht passt oder wo mein Bauch zu dick aussieht oder wo die Haare nicht liegen oder.
Aber schreiben die dir das dann, oder?
Ja, sehr. Ja, ja, klar.
Und was macht das mit dir? Was machst du mit denen? Werden die dann erstmal grundsätzlich gekickt oder sagst du, so what, so ist die Welt eben?
Ich reposte die gerne. Lass dann meine anderen FollowerInnen das für mich erledigen.
Also der Social-Media-Pranger dann letztendlich, ja, genau, zum Bashing.
Ja, liebe ich.
Okay.
Selber schuld.
Wie oft machst du das in der Woche?
Ach, ehrlicherweise werde ich nicht so viel beleidigt. Vielleicht so 2-3 Mal die Woche.
Das ist aber schon viel. Also ich kenne Polizisten, die sagen, wenn sie einmal im Monat beleidigt werden, ist es schon letzten Endes absolut nicht mehr aushaltbar.
Möchtest du mich jetzt mit Polizisten vergleichen? Hoffe nicht.
Ich werde den Teufel tun, zum Thema Polizisten hier live was zu sagen. Danke. Ich habe neulich erst von einem guten Freund erfahren, was ihn ein witzig gemeinter Kommentar mit Fröschen und grüner Farbe bei Überschreiten einer Sperrstunde mal gekostet hat. Das sind dann 5.000 Euro, wenn du dann einen Ausspruch rausbringst.
Okay.
Mit Blick auf die Beamten. Also, na, ich würde nie was dazu sagen, ist aber vollkommen klar. Ja. Aber du brauchst schon dickes Fell, oder?
Ja, aber für jeden bösen Kommentar gibt es dann ja auch wieder 10 gute. Also, und ich finde, uns auf Social Media beleidigt zu werden, ist noch was anderes, als wenn es dir im echten Leben jemand was sagt. Also, damit komme ich besser klar.
Und was war das Schönste, was dir bislang gesagt worden, geschrieben worden ist? Außer natürlich der Nachricht jetzt von Andreas, klar.
Aber es gibt 2 Leute, die ihr Kind nach mir benannt haben.
Echt?
Mhm.
Aber dann fehle ich nicht hin.
Genau. Den Nachnamen kann man sich ja noch nicht aussuchen.
Immerhin.
Mhm. Naja.
Andreas, wie viele Kinder wurden schon nach dir benannt?
Ich glaube, Andreas heißen ganz viele.
Aber nicht wegen dir, sondern trotzdem, oder?
So kommen wir zu einem anderen Thema, oder?
Ja, aber ich finde, das ist doch mein Ziel, oder? Ich möchte, dass Kinder nach mir benannt werden.
Wenn du das Ziel hast, kannst du es gerne verfolgen.
Ja, das wird bei mir schwer mit meinen geringen Followerzahlen, aber nun gut.
Ja, die Zettel werden weniger, 2 Seiten nur noch. Sollen wir mal was trinken?
Da kommen wir gleich dazu.
Wollen wir gleich zu kommen, ne?
Ja.
Aber lass uns mal ganz kurz, gar nicht so einfach jetzt den Übergang zu finden. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über die Medien reden, sondern auch übers Kochen.
Mhm.
Stimmt es eigentlich, dass jetzt in allen AIDA-Restaurants, also auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen, nach Felicitas-10-Rezepten gekocht wird?
Tatsächlich ja. Ich war gerade eine Woche da und habe neue Rezepte entwickelt für das französische Restaurant, für das italienische Restaurant, für das Fischrestaurant.
Aber auf allen AIDA-Schiffen?
Ja, auf allen, wo diese Restaurants sind. Genau.
Was?
Ja, mega.
Wie kam da der Kontakt zustande? Wie kommt man dann
an, also ich bin an sowas? Ich bin ja schon seit 8 Jahren Gourmet-Patin für AIDA und habe seitdem es die Cosma gibt, also das neueste Schiff, ein Restaurant auf AIDA Cosma. Und offensichtlich schmeckt es den Gästen da sehr gut und AIDA mag irgendwie meine Modernität, meinen Bums im Essen, aber auch nicht zu abgefahren und offensichtlich passt das ganz gut in die Flotte. Und die haben gesagt, Feli, jetzt musst du auch in unsere anderen Restaurants.
Aber wie kam das dann vor 8 Jahren zustande? Wie bist du Genusspatin geworden?
Gourmet-Patin?
Oder Gourmet-Patin?
Ich habe eine E-Mail geschrieben. Ich habe mir irgendwo auf der Homepage unten so eine E-Mail-Adresse rausgesucht. Ich habe mich selber beworben.
Ah, okay. Ich dachte, weil 8 Jahre und The Taste ist dann auch nicht so lange her, vielleicht sind genau, die auf dich genau. aufmerksam
nee,
geworden.
Nee, ich habe es selber gemacht.
Und warum? Weil es dir bei der letzten Kreuzfahrt nicht geschmeckt hat oder weil du einfach so sagst, hey, das ist eine geile Idee, ich bring da ein bisschen meine Rezepte rein, mach die halbe Welt glücklich und werd vielleicht 2 Mal im Jahr auf große Fahrt mitgenommen. Was war der?
Ganz genau. Ich dachte, so, ne? Ich könnte Leute mit meinem Essen glücklich machen und gleichzeitig die Welt sehen und überall probieren. Und das ist geworden. Ich war inzwischen, glaube ich, in 60 Ländern.
In 60?
Mhm.
Und durftest du überall auch von Bord? Oder bist du nur dran vorbeigeschippert?
Also manchmal nicht. Wenn man wirklich viel zu tun hat, dann kann man es nur von außen sehen. Aber meistens gehe ich von Bord, klar. auch Anreise, Rückreise, bleibe ich immer 2 Tage länger und versuche mich wirklich durchzufuttern.
Und wie genau ist dann diese Arbeit an Bord? Also stehst du wirklich direkt am Herd, entwickelst du dort oder ist das eher sowas wie ein, weiß ich nicht, ein Coach, der dann die Küchencrews letzten Endes mit den neuen Rezepten vertraut macht, der abschmeckt, der sagt, okay, da müssen wir noch ein bisschen mehr Koriander ranmachen, da braucht's mehr Chili, da könnten irgendwann noch dazu, whatever. Wie kann man sich das vorstellen?
Also, Maida sagt, Feli, wir brauchen für dieses Restaurant neue Ideen. Dann mache ich Vorschläge, koche vor, gucke, was es sein könnte hier bei mir zu Hause. Dann komme ich an Bord und dann wird das Ganze mit den Facilities quasi, die man da hat, vorgekocht. Dann machen wir ein Foto auf dem Geschirr. Und das ist jetzt passiert. Rezepturen werden ganz genau geschrieben auf Englisch, sodass alle Mitarbeitenden da das nachvollziehen können. Und jetzt muss ich nochmal an Bord, um das einmal zu coachen, dass wir wirklich sehen, wie ist es im Ablauf, also wirklich im Service abends, wie passiert es dann. Und dann halte ich nochmal meinen Löffel rein und waren die Rezepte wirklich präzise genug, sodass es wirklich so schmeckt, wie ich es mir vorstelle. Dann lässt man das Ganze laufen ein paar Monate und dann komme ich wieder und halte nochmal einen Löffel rein.
Dann gibt es die nächste Karte auch schon, oder?
Ja, also auf AIDA Cosma im Beach House haben wir jetzt schon einmal die Karte komplett gewechselt. Oder zum Teil, ja. Und da war ich jetzt da und habe wieder geguckt und die machen das ganz toll.
Erzähl uns doch ein bisschen was jetzt dann da auch auf dem Teller liegt. Also was sind jetzt so die jüngsten Kreationen, die du für die AIDA entwickelt hast, für all die, die nicht wie Andreas jeden zweiten Sommer auf Kreuzfahrt gehen?
Ah ja?
Auch was Neues. Das war leicht übertrieben.
Ja, aber ich war noch nicht einmal auf einem Kreuzfahrtschiff.
Du warst noch nie
auf Kreuzfahrt? Möchte es aber ganz gerne.
Sogar ich
möchte es einfach gerne mal. Nee, ich war noch nie da. Aber ich würde es wahnsinnig gerne mal ausprobieren. Aber
also ich denke auch, das muss man mal gemacht haben. Ja, also auf genau. Jeden Fall.
Ja. Wir könnten uns ja jetzt vielleicht bei Feli bewerben, dass wir einfach sagen, also du kannst
schnippeln. Ja, ich helfe auch.
Ich kann abwaschen oder Licht halten oder also ich kann auch zumindest sehr gut essen. Ja, also gar kein Problem. Also wenn du dann Begleitung brauchst, wir würden uns wohl opfern.
Also es gibt auch, also so viele Restaurants auf so einem Kreuzfahrtschiff, du musst Hunger haben und viel essen und trinken können.
Gut, aber wir kommen zurück zu dem, was wir eigentlich, also eigentlich wollte ich ja wissen, was du den letzten Endes auf die Teller gelegt hast und sind dann quasi über das Reiseverhalten von Andreas wieder abgeschweift. Was gibt's?
Also in meinem Beachhaus zum Beispiel entführe ich die Gäste an die schönsten Strände der Welt. Wir fahren nach Mexiko, wir fahren nach Japan, wir fahren an die Côte d'Azur, nach Rimini, also auch da, wo AIDA wirklich hält. Und dann habe ich mir ein Gericht rausgepickt, was man da essen könnte. Also wenn man jetzt in ein Beachhaus gehen würde, was würde es da geben? Und da gibt es in Amerika eine geschmorte Ochsenbacke mit Trüffel Mac and Cheese. Da gibt es einen verrückten Eisbecher in Rimini. Da gibt es dann gibt es eine Thai Currysuppe mit Garnelen und frittierten Glasnudeln in Thailand. Also so, es ist nach Ländern aufgeteilt sozusagen.
Okay, ein bisschen kosmopolitisch, aber eben auch sehr thematisch dann ausgerichtet.
Genau, und auf AIDA gibt's ja auch immer alles. Also der riesengroße Never-Ending-Kühlschrank hat immer alles vorrätig.
Aber da holst du ja dann auch genau das Wissen eigentlich dann wieder hervor, was du wahrscheinlich selber auf vielen Reisen auch früher schon dir ja ergessen hast oder wie auch immer. Ne?
Genau, oder zu meinem letzten Geburtstag war ich in Venedig und da gab es eine weiße Enten-Bolognese mit ganz viel Thymian. Und die gibt es jetzt im italienischen Restaurant Casanova bald auf AIDA.
Eine weiße Bolognese stelle ich mir auch
aus Ente. Ja.
Aus Ente?
Ja.
Stelle ich mir sehr spannend
vor. Ist mega lecker.
Ja, sehr cool. Wir hatten es ja vorhin auch von diesem Thema der Ratschläge. Du hast gesagt, Leute, geht essen. Jetzt sagst du, okay, es geht nicht nur darum, geht essen, sondern geht auf der ganzen Welt essen, bereist die Welt und so weiter. Wie hältst du so Dinge fest? Bist du jemand, der kulinarisches Tagebuch führt? Oder sagst du, nee, ich merke mir das alles und ich habe so ein absolutes Gedächtnis für Geschmack. Wie bist du da unterwegs?
Also für Fotos habe ich ja mein Handy. Und warte, ich kann euch sagen, wie viele Fotos ich auf meinem Handy habe.
Wahrscheinlich alle.
Alle Fotos. Alle Fotos der Welt. Also ich habe 220.000 Fotos und 35.000 Videos auf meinem Handy.
Das ist ordentlich.
Ich habe diese größte Cloud, die man kaufen kann. Und diese habe ich.
Weil dein Backup 2 Stunden läuft jede Nacht.
Ganz genau. Und ansonsten habe ich wirklich ein ganz gutes Geschmacksgedächtnis. Also ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Ich könnte auch nie eine Quiz-Sendung eingeladen werden, weil ich würde bei allen Hauptstädten scheitern. Aber
das ist doch
Aromen das, kann ich mir irgendwie merken. Ich weiß auch nicht, in meinem Gehirn ist wirklich, wenn mir jemand sagt seinen Namen, denke ich so, ah ja, aber der Koriander letztens auf der Dings war doch total lecker. Oder dieser Kreuzkümmel. Also irgendwie, welche Synapsen sind besser ausgebildet als andere?
Offensichtlich.
Felicitas, was macht deinen Kochstil aus? Welche Küchen, welche Techniken haben dich am meisten so in der Vergangenheit beeinflusst?
Bei mir ist es immer süß, sauer, scharf, salzig, knusprig, cremig, bunt. Ich sag, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Bei mir ist es ein Feuerwerk. Es ist doll gewürzt. Es ist einfach alles. Es ist alles außer langweilig.
Das ist der Feli-Kochstil.
Ja. Und wirklich, Leute sagen bei mir, oh Feli, es schmeckt wirklich besonders gut bei dir. Es ist irgendwie dieses gewisse Etwas.
Und das kommt dann letztens auch vom Kombinieren der Konsistenzen, vom Kombinieren der Aromen.
Genau, und von allem vielleicht ein bisschen zu viel.
Gibt's denn, du bist viel unterwegs, du warst viel auf Reisen und wirst zukünftig viel auf Reisen sein. Gibt es bestimmte Erlebnisse und Entdeckungen aus der Vergangenheit, die deine Sicht auf das Kochen verändert haben?
Ich bin ja jetzt auch relativ viel in Italien unterwegs und da wird man wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil italienische Küche ist natürlich anders. Aber man kann ja hier in Deutschland nicht so kochen, wie man in Italien kochen würde, weil es ist hier einfach anders. Es schmeckt hier einfach anders, der Basilikum ist hier anders, die Tomaten sind hier anders, der Mozzarella schmeckt hier anders. Und deswegen muss man hier noch vielleicht noch extra Knoblauch dazu tun und das, damit man das gleiche Geschmackserlebnis hat. Also Italien erdet mich manchmal so ein bisschen, aber dann mache ich sie trotzdem zu Hause, wie ich will.
Weil es so eine Produktküche ist?
Mhm. Und so reduziert. Also ich habe auch mal einen Italiener gedatet, Alessio, liebe Grüße. Und wir haben uns wirklich wegen des Essens in die Haare bekommen, ne? Weil der hat gesagt, die Knoblauchzehe, die darf die Pfanne nur einmal küssen, und weil Nonna das so gemacht hat, und dann kommen die Tomaten und ich so, kann man den Knoblauch nicht reinschneiden? Nein, nur ein bisschen und so. Das hat nicht gepasst.
Also wer die Pfanne mit dem Knoblauch nur küssen möchte, der hat hier schlechte Karten. Aber gibt es denn noch eine bestimmte Küche oder ein Land, das du noch entkunden möchtest, um dessen kulinarische Geheimnisse zu entdecken? Was ist so auf der Bucketlist noch ganz oben?
Indien. Indien ist ganz oben.
Mm-mm. Echt nicht?
Also ich habe schon sehr viel Indisch gegessen, weil es bei Ida ja auch viele indische Mitarbeitende gibt. Und in der Crewmesse gibt es jeden Tag Indisch und ich esse immer das indische Essen dort. Aber ich würde es gerne mal auf der Straße erleben. Und ich glaube, fürchte, dass das indische Essen, was man in Deutschland bekommt, nicht so repräsentativ ist für das, was es in Indien wird. Und Indien ist ja riesig. Also ich glaube, es ist mehr als Chicken Tikka Masala mit Sahnesoße.
Ich glaube, es ist überhaupt so, dass du die allermeisten, ich sag mal, ausländischen oder ganz oft ausländische Küche nicht authentisch bekommst. Ja, also der Thai schmeckt in Thailand anders, als er letztendlich in Offenburg-Bolsbach schmeckt. Ja, oder der Portugiese ist auch nochmal in Lissabon anders als nun in Hamburg im Portugiesenviertel und so, weil immer so ein bisschen auf die lokalen Nüsse eingegangen wird und es auch die lokalen Zutaten vielleicht gar nicht so gibt wie dort.
Und vielleicht wollen die Deutschen auch gar nicht das krasse indische Essen so scharf, so. Weiß es nicht. Ist ja auch mal ein bisschen an den Gast angepasst.
Was ich ja nicht weiß, ist, ob es denn überhaupt die indische Küche gibt. Ich meine,
ja, genau, sage ich, ist riesig. Also, ja, es ist also ja nicht.
Es ist 1 Milliarde Menschen, ist, glaube ich, doppelt Europa. Die können doch nicht nur eine Küche haben.
Nee, so ist es auch nicht. Also, genau, das meine ich eben. Indien erleben.
Felicitas, wie entwickelst du Rezepte, neue Rezepte? Was inspiriert dich, wenn du in der Küche experimentierst? Wie kommen neue Rezepte zustande?
Also manchmal entstehen neue Rezepte, weil ich ganz viele Reste im Kühlschrank habe. Also ihr könnt auch gerne mal nachher die Tür aufmachen, aber ohne Kamera. Was bei mir los ist.
Wenn dann mit Kamera.
Was bei mir eigentlich in meinem Kühlschrank los ist, wirklich. Also ich habe mir so einen großen Side-by-Side-Kühlschrank gekauft und der ist immer voll. Ich weiß nicht warum. Doch, weil ich immer viele Drehs habe und Aktionen hier und dann bleibt immer so viel übrig. Und manchmal kocht man einfach aus diesen Sachen was übrig ist. Und dann entstehen so tolle neue Sachen. Ich bin eine absolute Speisekartensurferin. Also ich kann dir fast in jedem Berliner Restaurant sagen, was gerade auf der Speisekarte ist. Ich gucke beim Sternefresser, ich schaue viel optisch, weil ich glaube, man kann sich dann schon manchmal vorstellen, wie es schmeckt. Und wie gesagt, das mit dem Essen gehen hatten wir schon. Aber es muss auch nicht immer teuer sein. Also in Berlin kann man ja auch wirklich, also hier unten das jemenitische Restaurant schmeckt unfassbar gut. Es ist für jeden Tag ein Restaurant oder auch ein Shawarma schmeckt gut und kann man auch nochmal genau hinschmecken und gucken und vielleicht, wie machen denn ihre Pickles und warum schmeckt das denn? Ist der Kreuzkümmel im Falafel oder, also immer hinschmecken.
Ich finde, es wäre trotzdem eine witzige Idee, einfach mal nachher noch ein Foto zu machen von dem Kühlschrank, ja, und zu sagen, wessen Kühlschrank ist das wohl, ja, also so kann man ja auch mal eine Podcast-Folge ankündigen, mal sehen, wer es rausbekommt.
Die Zuhörer hätten jetzt mal das Gesicht von Feli sehen sollen.
Ja, oder das Messer, das sie gerade aus der Schublade vorzaubert. Aber ich glaube, das Messer nur, um im Zweifel etwas anzuschneiden, weil ich rieche hier nämlich irgendetwas, du hast vorhin gesagt, du hättest zwar extra nicht gekocht, aber ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch bin und mein Riechkolben nicht irgendwie völlig Banane ist, dann hast du gebacken, kann das sein?
Ja, weil ich dachte, ich kriege Gäste, ich muss doch irgendwas vorbereiten. Und dann habe ich schnell noch einen Kuchen gebacken.
Und du bist auch eine der wenigen Köche, die genauso gerne kochen wie backen? Oder ist das jetzt nur wegen Andreas, dem du nach der zweiten Nachricht auf Instagram schon eine Telefonnummer gabst?
Ja, Ulf.
Ich backe auch gerne. Also kochen würde ich jetzt, wenn ich mich für eins entscheiden würde, würde ich natürlich nur kochen nehmen, weil ich bin ja so eine Freestylerin und ich backe auch ohne Rezept. Oder zumindest, man weiß ja irgendwann, wie viel Mehl man für wie viel Eier braucht, damit das Ganze ein Teig wird. Aber ich finde das Abwiegen irgendwie langweilig.
Aber dann backst Nervt du, mich. Wie ein Koch halt backt.
Genau.
Bei genau. Schnauze.
Wie eine Köchin, ja.
Okay. Und dürfen wir den Kuchen probieren?
Ja, kommt. Ja? Also es ist ein Streuselkuchen mit einer Cremeschicht und Heidelbeeren.
Oh,
komm, wollt ihr Vanilleeis oder keins?
Ich glaube, wir machen eine kurze Vanilleeis. Pause.
Nee, nicht Pause, wir machen einfach weiter. Aber
wir machen weiter. Fall, ja, wir essen beim Podcast.
Wir werden jetzt einen Podcast mit Geschmatze machen. Ja, der Potschmatz, aber der da gucken wir mal, wie das gleich geht.
Zur Not können wir es immer noch rausschneiden.
Oh, das sieht ja fantastisch aus. Mit dem Puderzucker dazu. Und jetzt was? Machst du nur noch Vanilleeis dazu?
Naja, knusprig, cremig, heiß, kalt. Sag ich doch.
Mega, mega sieht das aus. Also, Freunde der Nacht, das ist jetzt leider etwas, was ihr vielleicht nachher nur über Instagram sehen könnt und nicht ganz nachvollziehen könnt. Wir haben hier einen wunderbar schlotzigen, innen noch so leicht cremigen, ich glaube Heidelbeerkuchen ist es, nicht wahr?
Heidelbeerstreuselkuchen, ja.
Heidelbeerstreuselkuchen mit einer wunderbaren Nocke Vanilleeis und die Kombination ist ewig geil. Und dazu gießt jetzt Feli noch etwas ein Felicello, glaube ich. Ne? Du bist unter die Alkoholproduzenten also auch noch gegangen, weil dir halt zwischendurch langweilig gewesen ist zwischen Mittwochnacht 3 Uhr und Dienstagmorgen 7 oder was?
Ich war auf Sizilien im Urlaub und wie das so ist beim Workaholic, ich dachte, Mensch, alle trinken hier Limoncello Spritz. Du musst Limoncello importieren. Und du nennst ihn Felicello. Io sono molto felice. Also der Name lag ja, also musste ich machen.
Nach 3 Glas liegt einem der Name sowieso auf der Zunge. Ja. Das glaube ich sofort, ja. Aber kann man dann einfach so hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier erstens Limoncello umbenennen, ja, also Italiener, kulinarische Tradition, Dinge einen neuen Namen geben. Wie haben die reagiert?
Also ich habe tatsächlich glücklicherweise so eine kleine Manufaktur gefunden. Mein Freund spricht perfekt Italienisch, der hat das geregelt. Das Besondere an meinem Limoncello ist weniger Alkohol, weniger Zucker, aber eine Prise Salz. Und das natürlich dem italienischen Hersteller zu erklären. Aber er war bereitwillig und macht es genau nach meinem Rezept. Also ich war da, die ersten 500 Flaschen habe ich auch selber abgefüllt. Kann man auch auf YouTube sehen, auf Instagram. Und dann habe ich meine Designerin ein Etikett machen lassen und die waren dann ganz, ich bezahle dafür so ungefähr. Das ist schon okay.
Dann würde ich sagen, lass uns mal jetzt probieren. Nicht nur, also erstens haben wir ansonsten gleich irgendwelche Streusel noch im Mikrofon. probier doch mal.
Und ich glaube, dass das Aperitivo die neue Happy Hour ist und das ist ein großer Trend. Deutsche Vita ist überall. Ja, man fühlt irgendwie, Italien kommt immer näher.
Ja,
und Italo-Pop ist lustig und Essen und Trinken form Essen und Trinken. Und vielleicht ist die Zeit des Aperols ja bald abgelaufen und wird durch Limoncello ersetzt. Es ist frischer, es ist weniger süß.
Der ist wirklich weniger süß, ne? Also normalerweise ist ja Limoncello sehr süß und man braucht Minimum Prosecco oder Mineralwasser drin oder auch ein Tonic Water, irgendwie sowas, aber der geht auch so.
Genau, und die Zutaten sind Zitronenschale, Alkohol, Zucker, Wasser und eben die Prise Salz. Genau wie Nonna es gemacht hätte, keine Aromen, keine Farbstoffe. Man sieht ja auch hier, dass sich so ein bisschen die ätherischen Öle absetzen. Wie gesagt, ja. Jede Flasche ist handgemacht, ein High-End-Limoncello.
Warum Salz?
Weil Salz ein natürlicher Geschmacksverstärker ist. Und bei Feli hat ja alles Bums und schmeckt extra lecker, so auch der Limoncello. Ich meine, wenn man Kuchen backt und die Prise Salz vergisst, ist es auch nicht nett. Und hier wirkt es genauso wie beim Essen. Salz versteckt den Geschmack.
Aber wäre das nicht etwas, was man im Grunde in allen Spirituosen machen könnte? Also ja. Gäbe es dann eines Tages den Philly Whisky mit einer Prise Salz? Und jetzt wenn das als Geschmacksverstärker funktioniert, oder darf man das überhaupt? Ich meine, in Deutschland ist ja alles verboten, erstmal was nicht erlaubt ist.
Wo kein Richter, da kein Kläger? Ich weiß nicht, ob Limoncello ein geschützter
Name ist. Ja, Limoncello vielleicht, aber Felicello sicherlich nicht, weil damit sind wir ja aus dem geografisch geschützten Ursprungsgebiet eventuell raus, aber Salz rein.
Genau, geht. Und da habe ich mich auch in Sizilien inspirieren lassen. Also in Sizilien trinkt man ja auch, also auf Sizilien trinkt man ja auch Messina-Bier. Da ist auch eine Prise Salz drin. Also das sizilianische Bier hat auch Salz. Und an den Straßen gibt es überall so Stände, wo man Limettensaft mit Salz bekommt.
Ja.
Und das war so die Inspiration. Also wieder probiert, gegessen, umgesetzt.
Okay.
Und wo lässt du den produzieren?
In der Nähe von Palermo.
Okay.
Super
lecker. Ich finde den super lecker.
Also ich würde sagen, lieber Andreas, davon nehmen wir nachher eine Flasche mit. Nicht für uns, also freu dich nicht zu früh, sondern die verlosen wir über unseren Instagram-Kanal, beziehungsweise über den Instagram-Kanal von Chefs Culinar, entweder den offiziellen Chefs Culinar oder den wunderbaren Chefs Inspiration. Aber
genau.
Ich würde sagen, die Flasche bringen wir einmal unters Volk.
Definitiv, da wird es ein Gewinnspiel geben und dann kann sich jemand auf diesen Geschmack, den wir gerade erleben dürfen, sehr, sehr freuen.
Und also wir haben kleine Flaschen, Schmuckflaschen als Geschenk oder für zu Hause und wir haben auch große 2-Liter-Flaschen für die Gastro. Wir sind ja smart. Okay.
Die kleine Flasche ist 0,5, oder?
Nur 7. Wenn sehr wir schon gut. mal abfüllen,
das dachten wir. Das finde ich ist genau das, was ich unter kleiner Flasche Schnaps verstehe. Fantastisch. Ein To-Go-Format.
Und ich muss jetzt echt nochmal eine Lanze brechen für diesen Kuchen. Also ich liebe Heidelbeeren, ich liebe Vanilleeis, ich liebe, also lecker. Richtig lecker. Ja,
auch in der Kombination genial, ne?
Wirklich. Und dann mit dem Limoncello. Danke, Felix. Ah.
Seht ihr, und jetzt habt ihr mich wieder glücklich gemacht. Molto felice.
Beiß jetzt nochmal rein.
Sehr gern. Während der Andreas kaut, stelle ich einfach schon mal die nächste Frage. Wenn wir jetzt schon so viele neue Projekte hier haben, was sind denn dann die nächsten? Was dürfen deine Fans als nächstes von dir erwarten, liebe Felix?
Ah, also ich bin im Sommer in den USA und werde da Felix Food Check San Diego machen. Das kommt auf jeden Fall auf Abenteuerleben. Und dann alle, die auf AIDA sind, dürfen bald die neuen Gerichte probieren und ansonsten geht's auf Social Media immer weiter.
Was kommt dann nach Felix Foodcheck San Diego? Was sind die nächsten Stationen?
Na, je nachdem, in welchem Urlaub ich dann bin oder auf welcher Reise. Also ich plane meine Reisen, dann pitche ich bei Kabel 1 Abenteuerleben meine Ideen und dann setze ich das um, produziere das und gebe einen Film ab.
Das heißt, im Grunde ist es ein bezahlter Urlaub, so ein bisschen Vacation.
Ja, je nachdem, wie viel Geld man ausgibt, ne? Und
okay. Du bist ja nicht nur als Bloggerin unterwegs, als Fernsehjournalistin, als Präsenterin, als Rezeptentwicklerin, sondern hast auch eine ganze Reihe von Kochbüchern geschrieben. Wann kommt da das nächste oder ist die große Zeit der Kochbücher vorbei? Was glaubst du?
Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, ein Kochbuch gut im Markt zu platzieren und wirklich noch Geld damit zu verdienen. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist. Genauso wie man den Instagram-Account auf dem Laufenden halten sollte, sollte man auch alle paar Jahre wieder ein Kochbuch machen. Aber es ist halt super zeitintensiv, es ist kostenintensiv. Vielleicht, wenn es wieder kälter wird, dann.
Okay. Nun gibt es ja Kochbücher von sehr bekannten Köchen, aber da ist dann manchmal nur der Name der Star und die Rezepte kommen von, ich weiß nicht, von Ghostwritern, von Leuten, die quasi im Namen von XY die Rezepte entwickeln und so weiter und so fort. Ich glaube, dass du die selber machen wirst. So habe ich dich jetzt zumindest mal kennengelernt und eingeschätzt. Aber mit welcher Botschaft? Was ist das, was du mit deinen Kochbüchern den Leuten vermitteln willst? Geht es da auch um das Thema, koch doch, was du willst, Hauptsache du kochst?
Ja, und es geht darum, den Leuten zu zeigen, wie es vielleicht noch ein bisschen besser schmecken kann. Diesen Wow-Effekt. Also das sollen ja auch meine Gewürzmischungen zum Beispiel. Es soll was Bekanntes sein, aber vielleicht ein bisschen mehr speziell, dass man sagt, so, wow, aber heute schmeckt es besonders gut.
Okay, so ein bisschen Weiterentwicklung letzten Endes. Okay.
Genau. Das Super. Bekannte nehmen, aber ein bisschen weiterentwickeln.
Was sind deine besonderen Gewürze, die du so kreierst und die du auch über deinen Online-Shop verkaufst und vertreibst? Gibt es da irgendwelche wirklich Special Felicitas-Gewürze, wo du sagst, das ist meins?
Ja, ich liebe meinen Wow für Süßes. Also da ist Tonkabohne drin, da ist Vanille drin, da ist Zimt, Muskatblüte, roter Pfeffer. Und ich finde das... Vielleicht schmeckt euch deswegen der Kuchen auch so gut, weil der hat eben noch dieses besondere Gewürz, nicht nur Vanille, sondern eben noch ein bisschen mehr. Dann habe ich ein Kaffeegewürz, ohne den möchte ich meinen Kaffee nicht mehr trinken. Also der kommt auch mit nach Buenos Aires. Also hattet ihr auch schon?
Ja, wir bekamen tatsächlich einen Cappuccino serviert und obendrauf war diese Gewürzmischung. Also ja. echt lecker. Und in dem Kuchen ist auch die
Wow für Süßes. Okay. Und ich denke einfach, Gewürzmischungen sind voll praktisch für Leute, die nicht so eine Gewürzschublade haben wie ich. Da dürft ihr übrigens auch kein Foto von machen. Wo alles drin ist. Also ich habe wirklich alles. Meine Nachbarin fragte immer, schreibt WhatsApp, Feli, hast du Gochujang Pasta? Klar. Feli, hast du? Ja. Also meine Antwort ist immer, hast du einen Dönergrill? Ja. aber es geht ja nicht allen so. Und deswegen, wenn man so 3, 4, 5 klassische Gewürzmischungen hat, kann man die Küche einfach besser machen.
Du hast einen eigenen Dönergrill.
Ja, ich habe einen Dönergrill. So einen Tischgrill.
Wie um alles in der Welt kommt man zu einem Dönergrill?
Ja, weil ich für Abenteuerleben, für irgendein Food-Format, musste ich Döner zu Hause selber machen und habe ich gemacht.
Und dann hast du gedacht, ich habe ja noch nicht genug gerödelt in der Wohnung, ich lasse den hier mal stehen.
Genau, zum Glück habe ich einen Keller. da ist das alles, aber ja.
Aber da dürfen wir fotografieren, oder im Keller?
Okay. Oh Gott.
Komm mal weg von diesem Thema. Felicitas, wie siehst du deine berufliche Zukunft in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich weiß nicht, kann man Instagram, YouTube, Bloggerin, kann man das sein Leben lang machen? Gibt es bestimmte Ziele oder Träume, die du einfach noch verwirklichen möchtest?
Ich würde gerne was auf Streamingdiensten machen. Also falls jemand zuhört von Amazon, Disney oder Netflix und Lust hat auf ein Format, ich pitche auch gerne, ich denke mir was aus und das ist, glaube ich, die Zukunft.
Okay.
Könntest du dir auch vorstellen, weg von diesen Streamingdiensten, von YouTube etc. wegzugehen und vielleicht dein eigenes Restaurant zu eröffnen?
Auf gar keinen Fall.
Warum nicht?
Weil ich ja dann gar nicht mehr die Zeit hätte für all diese Sachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Leben führe, wo jeder Tag gleich aussieht. Also wie ich die Woche vorhin beschrieben habe, das liebe ich einfach. Und ich glaube, also wenn ich Gastgeberin bin, wenn ich ein Pop-up habe, dann ist das für mich, dann lebe ich das so sehr und dann liebe ich das für diese eine Woche und dann ist das wie eine Bühne. Und dann kann ich so viel Energie abgeben. Aber wenn man das natürlich jeden Tag macht, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, jeden Tag so abzuliefern. Also Respekt an alle Gastronomen auf dieser Welt und GastgeberInnen, die wirklich jeden Tag diese gleiche Liebe an den Tag bringen. Wow.
Aber hast du da nie drüber nachgedacht, auch als du mal gesagt hast, ich will Köchin werden, ich lege den Journalistenjob so ein bisschen an die Seite?
Nee. Nee? Ich wollte immer das. Ich wollte nie in irgendeiner Küche sein. Ich wollte immer mit den Leuten in Kontakt treten. Ich wollte immer zum Kochen animieren. Schon Gastgeberin sein im kleinen Rahmen hier, ja, zu Hause, aber nicht jeden Tag. Mm-mm.
Aber sowas wie ein Küchentakeover könntest du dir vorstellen, oder? Mal für eine Woche irgendwo bei jemandem das zu übernehmen oder sowas oder auch das nicht?
Ja, Logo, so Pop-Ups mache ich auch öfter. Mhm. Also mindestens einmal im Jahr mache ich ein Pop-Up in Berlin für eine Woche oder so, damit die Leute auch schmecken können, dass es bei mir nicht nur lecker aussieht, sondern auch wirklich lecker ist und dass ich auch wirklich Gastgeberin sein darf. Oder jetzt am Freitag im Bon Vivant in dem vegetarischen Michelin-Restaurant in Berlin mache ich einen Brunch-Pop-Up mit dem. Dann gibt es mein Felicello, ich mache 2, 3 Gerichte. Dann gibt's Hands-on, aber eben nicht jeden Tag.
Okay.
Du bist ja ganz viel in der Gastronomie auch unterwegs, gehst gerne selber essen. Wie siehst du die Zukunft der Gastronomie und welche Trends und Entwicklungen erwartest du in den nächsten Jahren in der Gastronomie? Sprechen wir mal nicht nur von Berlin, sondern vielleicht auch über den Tellerrand hinaus, über den Stadtrand hinaus.
Also ich hoffe, dass es sich noch mehr dahin entwickelt, dass es gute, mittelklassige und bezahlbare Restaurants gibt. Also dass noch mehr Leute sich trauen und vielleicht auch in kleineren Städten ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und dass es aufregender wird. Und dass es in auch so im Niemandsland in Niedersachsen oder auf dem Land irgendwie auch da lecker wird. Das würde ich mir wünschen.
Okay. So langsam kommen wir zum Ende unserer tollen Folge, aber vorher würde ich von dir als Wahlberlinerin
ich muss da mal ganz kurz verstehen, wir kommen jetzt zum Ende. Nein, du hast nichts falsch gemacht. Aber ich sehe genau, der Teller ist leer, der Heidelbeerkuchen ist weg und du weißt ganz genau, wo es noch Nachschlag gibt. Und deswegen komme ich jetzt zum Ende.
Ich gucke schon Richtung Küche.
Die Abmoderation. Andreas verhält sich hier, ja, unglaublich, ja. Der Feinschmecker schlägt gleich wieder so. Ich finde das großartig. Also
auf jeden Fall. Was du immer für Worte benutzt, Felicitas. In Berlin, wo sollte man sich mal einen Tisch bestellen, um in Berlins wichtige, starke, junge Gastroszene mal reinzuschmecken? Hast du Tipps?
Ja, Bon Vivant. Wirklich mein absolutes Lieblingsrestaurant. Die haben Sterne, die sind trotzdem cool, die haben alle Hawaii-Hemden an. Das ist nicht spießig, da kann man einfach mal hingehen, es ist auch noch bezahlbar. Oder einfach mal in Neukölln ein Shawarma essen. Einfach mal so. Man kann hier schon, du hast vorhin gesagt, man kann in Deutschland nicht authentisch Thai essen. Vielleicht kann man das aber in Papaya in Berlin schon. Also
okay, es gibt immer Ausnahmen. Also ja. Das ist so, die ich würde sagen, 80% sind ja nicht authentisch, ja, weil sie sehr eingedeutscht sind. Aber es gibt ja diese Besonderheiten. Also von daher, hau raus, was du letzten Endes, was sind so deine Geheimtipps? Du kannst auch von mir, das kannst du auch 5 bringen. Das ist okay, wir sind noch gut in der Zeit und solange muss der Feinschmecker halt auf sein zweites Stück Kuchen noch warten. Das ist mein Teller, oh. Möcker.
Ich finde das Heilmann und Kletoll hier bei mir um die Ecke. Die haben jetzt kürzlich einen Stern bekommen. Ganz tolle Küche, ganz tolle Atmosphäre. Dann finde ich Papaya als Thai-Restaurant toll auf der Kantstraße.
Ja, die sind super. Die kenne ich, ja.
Es gibt auch eine Version im Friedrichshain, da schmeckt es nicht ganz so Thai. dann liebe ich das jemenitische Restaurant in Neukölln. Einfach mal ein ganz anderes Erlebnis. Tolles Brot, andere Gerichte, die man so noch nie gegessen hat. Dann das Bon Vivant als vegetarisches Sterne-Restaurant und wirklich gutes Cocktailbistro.
Oder ich glaube, das reicht auch mal für die erste Woche. Ich würde sagen, wir werden diese wunderbaren Adressen einfach mal zusammenstellen und bei uns über die Instagram-Kanäle auch nochmal rausjagen. Wer jetzt dann da schneller dran ist, kriegt dann noch einen Tisch. Danach wird es wahrscheinlich eng.
Und ich möchte eine Lanze brechen für Partenope, ein wirklich guter Neapolitaner, ein neapolitanisches Restaurant im Friedrichshain, wo es Aperitivo jetzt sonntags gibt, wo man wirklich mit einem Getränk noch ein Buffet essen kann und die machen so eine geile Pizza. Und da gibt es auch viele Chili-Spritz.
Ich würde sagen, da gibt es doch bestimmt Filicello.
Sehr gut. Wir stellen fest, dass Filicello immer schwieriger auszusprechen wird, je mehr Filicello man sich hineinfilizisiert. Aber das ist auch in Ordnung.
Wir werden immer glücklicher.
Ja, auf jeden Fall. Es bleibt nur noch unsere traditionelle Schlussfrage. Wenn du, liebe Feli, für 24 Stunden jemand anders, und zwar ganz egal, wer auf dieser Welt sein könnte, und dürftest in dessen Namen schalten und walten, hättest alle ihre Befugnisse, alle ihre Kompetenzen, aber natürlich dein eigenes Feli-Mindset, wer wärst du, was würdest du tun und warum wäre die Welt danach eine andere?
Ich würde gerne einen Tag mein Vater sein, der ist leider tot, aber ich würde ihm gerne zeigen, was ich gerade mache und dass ich recht erfolgreich geworden bin.
Das ist auch eine schöne Idee. Jeden Fall. Dem kann man eigentlich kaum was hinzufügen, außer der berühmten, beliebten Abmoderation von Andreas.
Felicitas, vielen, vielen Dank, dass wir heute zu Gast sein durften bei dir hier in Neukölln, in Berlin. Wir haben es echt sehr genossen, nicht nur diesen leckeren, unfassbar leckeren Heidelbergkuchen und den Filicello. Wir haben so ein bisschen über deine Karriere am Anfang gesprochen, wir haben über dein aktuelles Leben als YouTuberin, als Instagram-Influencerin, Rezeptentwicklerin bei AIDA und Gourmet-Patin. Gourmet-Patin war, glaube ich, der Begriff. Mhm. Aber du bist auch unter die Alkoholproduzenten gegangen. Über all diese Themen haben wir gesprochen und wie gesagt, so einen richtig leckeren Kuchen gegessen. Also sehe Ulfs Grinsen gerade. Mhm. Feli, vielen Dank dafür, dass wir hier sein durften, du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an dich, Ulf. Ja, und an all die Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und folgt uns doch gerne auf Instagram oder auf LinkedIn und abonniert gerne den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiederhören.
Schön war's.